heißt, seit 1971 kann Geld unbegrenzt geschaffen werden, ohne dass es nach oben in irgendeiner Form gedeckelt ist, ohne dass es eine Substanz hat, die dahinter liegt, ohne dass es einen tatsächlichen Wert hat. Und das ist das, was die meisten nicht wissen. Man denkt immer irgendwie, na ja, da steckt schon irgendwas dahinter. Es ist eine Währung, die eine Substanz hat. Nein, seit 1971 ist da keine Substanz mehr dahinter. Und das ist auch das, was wir alle heute spüren. Das Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Fix the Family, frei sein mit Kindern. Das ist die dritte Folge der Einführungsserie sozusagen. Wir haben in der ersten Folge kurz darüber gesprochen, oder ich habe besser gesagt, kurz darüber gesprochen, warum ich glaube, dass Familien heute eher unter Money Load als Mental Load leiden, beziehungsweise dass Mental Load eine Folge des Money Loads ist. Und in der zweiten Folge habe ich ausgeführt, warum Familienleben heute so extrem teuer ist und warum besonders Familien darunter leiden. Und heute ist wahrscheinlich inhaltlich so die wichtigste Folge dran. Und ja, ich bin immer noch aufgeregt hier beim Aufnehmen dieser Videos und bei diesem Thema jetzt erst recht, weil das wirklich ein super, super wichtiges Thema ist, das zu verstehen, aber es auch wirklich lange dauert und es Leute gibt, die das so, so toll erklären können. Aber ich möchte es trotzdem einmal in meinen Worten erklären, weil ich das wichtig finde, dass du das auch mal von mir hörst in diesem Zusammenhang, in dieser Serie jetzt. Und es wird lang und es wird komplex, aber ich wünsche mir, dass du einfach mal dran bleibst und zuhörst und vielleicht den einen oder anderen Aha-Effekt schon mal mitnimmst. Es wird uns noch sehr, sehr viel beschäftigen, was ich hier heute alles mal so anreiße. Ich kann auch nicht alles wie immer im Detail erklären. Aber es soll einfach schon mal so ein bisschen so ein, okay, das ist irgendwie ganz anders, als ich bisher gedacht habe. Es geht nämlich darum, was ist Geld? Und ich bin mir sicher, dass die wenigsten Menschen wirklich wissen, wie unser Geldsystem funktioniert, wo das Geld überhaupt herkommt, wer das wie in Umlauf bringt und warum das auch einen eingebauten Fehler hat, der verantwortlich ist, unter anderem, aber meiner Meinung nach mit hauptverantwortlich dafür ist, an welchem Punkt unsere Gesellschaft heute steht. Also, wir reden heute über Geld, allerdings nicht darüber, wie du mehr verdienst oder wie du besser sparen kannst oder wie du es investierst oder über deine Altersvorsorge, sondern wirklich über dieses grundsätzliche: Was ist dieses Geld eigentlich und warum bestimmt es unser Leben? Also, was ist dieses System und warum fühlt es sich für viele so an, als ob da irgendwie in letzter Zeit irgendwas nicht mehr stimmt? Dieses Gefühl von, es wird alles teurer, aber was steckt da eigentlich dahinter? Und ich möchte dir so drei Hauptlearnings heute in der Folge mitgeben. Und zwar sind das jetzt wahrscheinlich schon so Punkte, wo du sagst, so, ups, wie jetzt? Erstens, Geld ist nicht irgendwie was Materielles, was da ist. Also es manifestiert sich, aber erstmal ist es ein Glaubens- und Vertrauenssystem. Zweitens, unser heutiges Geld entsteht nicht durch Leistung, sondern durch Schulden. Es ist ein Schuldgeldsystem. Und das ist der wichtigste Punkt, dieses System braucht immer Wachstum und das führt zwangsläufig zur Entwertung des Geldes. Bevor wir darüber jedoch sprechen, bevor wir zu diesen Learnings kommen, müssen wir verstehen, was Geld eigentlich sein sollte. Geld wurde erfunden. Und das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich und wirst du sofort nachvollziehen können, um den Tausch zwischen Menschen einfacher zu machen. Also wenn du an Geld denkst, denkst du bestimmt erstmal, ja, es ist eine Art Tauschmittel. Ich kann damit Dinge kaufen, ich kann für Geld Dinge verkaufen, unter anderem, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, meine Zeit und Energie, nämlich meine Arbeit, kann ich eintauschen gegen Geld. Und wenn ich irgendwas produziere, dann kann ich natürlich auch das, was ich produziere, ne, seien es die eigenen Äpfel im Garten oder wenn du irgendeine Dienstleistung anbietest oder wenn du sogar irgendein Produkt herstellst als Fabrikant, als Industrieller, ist jetzt nicht so meine Zielgruppe, aber könnte ja sein, dann, ne, tauschst du auch letztendlich das, was du da herstellst oder anbietest als Dienstleistung wieder gegen Geld ein. Also Geld ist ein Tauschmittel. Damit es als Tauschmittel überhaupt funktioniert, muss es aber auch eine Recheneinheit sein. Durch Geld kann man den Wert von Dingen miteinander vergleichen. Preise nennt man das dann. Also was kostet ein Apfel? Was kostet ein Fahrrad? Was kostet ein Friseurtermin? Oder was kostet, was auch immer du arbeitest? Ne? Was ist der Wert dahinter? Und das ist aber, das wissen wir auch, nicht ein festgelegter Wert, der irgendwie naturgegeben ist, sondern immer irgendwie basiert dieser Wert auf einer Art Verhandlungsbasis, sag ich mal. Aber erst, wenn wir ein System haben wie Geld, können wir den Wert von Zeit und Energie, also Arbeit, in einem Wert messen und dem eine Größenordnung geben. Und dann auch diese Werte ineinander in Beziehung setzen. Das heißt, ich kann sehen, der eine Apfel ist teurer als der andere oder der eine Friseur will irgendwie das Doppelte von dem, was der andere möchte, ist mir das wert. Und auch da spielt dann immer letztendlich mit rein, bin ich bereit, diesen Wert zu bezahlen? So. Und das Wichtigste ist aber, das habe ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass Geld eben auch ein Wertspeicher sein muss, damit das überhaupt funktioniert. Das heißt, es sollte seinen Wert über längere Zeit behalten. Denn wenn ich meine Zeit und Energie, also meine Arbeit, in Geld tausche, bedeutet es ja, ich möchte was haben, was ich später wieder in etwas anderes umtauschen will. Wenn ich jetzt einen Wert dafür festlege, den bekomme, sagen wir mal, 100 Euro Stundenlohn, ne, für eine selbstständige Dienstleistung, sonst ist es, glaube ich, weniger, dann möchte ich das in, sagen wir, 3 Monaten oder sogar 3 Jahren eigentlich diese 100 Euro immer noch den gleichen Wert haben, zu dem ich mich oder meine Arbeit oder mein Produkt oder was auch immer zu dem Zeitpunkt 3 Jahre davor verkauft habe. Und hier sprechen wir von dem, was ich in der letzten Folge schon angedeutet habe. Es geht hier um Kaufkraft. Eigentlich sollte Geld seine Kaufkraft behalten. Sprich, dass ich für meine 100 Euro, die ich heute in irgendeiner Form bekomme, in 3 Jahren immer noch das Gleiche dann wieder eintauschen kann wie heute. Ne? Das nennt man Kaufkraft, dass das den gleichen Wert behält und ich den gleichen Menge Dinge sozusagen dafür bekommen kann. Das war also sozusagen diese 3 Grundideen waren der Anlass, Geld in die Welt zu bringen. Das ist schon vor langer, langer Zeit entstanden. Und früher haben Menschen dann irgendwann angefangen, alle möglichen Dinge zu nutzen, um so einen Wertgegenstand, ein Geldsystem in ihrer Gesellschaft zu etablieren. Da hat man irgendwie mit Muscheln gehandelt und Perlen oder besondere Steine. Alles, was man halt damals irgendwie so zur Verfügung hatte. Oder in anderen Gesellschaften hat man auch einfach so Schuldenlisten geführt quasi, ne? Wo man aufgeschrieben hat, wer wem welches Geld schuldet. Auch ein spannender Aspekt übrigens. Und das Entscheidende an diesen ganzen früheren Möglichkeiten von Geld war aber auch immer hier, dass alle in der Gesellschaft einig sein mussten, dass das jetzt sozusagen die, ich nenne jetzt mal das erste Mal das Wort Währung, die Währung ist, mit der man eben den Wert von Dingen bemisst. Ne? Wenn nicht alle daran geglaubt haben, dass jetzt diese Perlen ne, als Tauschmittel funktionieren, konnte es nicht funktionieren. Ist klar. So, erst viel später, ungefähr ab 600 vor Christus, kamen dann die ersten Münzen aus Edelmetallen auf. Und zwar vor allen Dingen Gold und Silber, weil sie Eigenschaften hatten, was man dann festgestellt hat, dass das irgendwie praktisch ist. Nämlich, dass sie in der Regel, also ne, Gold und Silber reden wir jetzt, über Metalle, dass sie in der Regel selten sind. Es lässt sich nicht einfach mal so vermehren. Ne, man muss da schon irgendwie danach schürfen und eine Goldmine entdecken und dann wiederum Energie reinstecken, um das Gold aus der Erde rauszuholen. Und man kann auch relativ leicht erkennen, ob diese Metalle überhaupt echt sind oder ob die in irgendeiner Form gefälscht sind oder ne, in irgendeiner Form manipuliert. Also insofern war das eine schon ziemlich gut funktionierende Lösung. Und ich glaube, das ist auch allgemein bekannt, Gold gilt heute auch immer noch als einer der sichersten Wertspeicher. Zu Recht. Also wenn man wirklich Geld zurücklegen möchte, wirklich sein Vermögen als Wertspeicher irgendwo hinlegen möchte, machen das sehr viele Leute in Gold bis heute. Genau, das ist vielleicht jetzt mal so als Grundlage vorweg. Schon mal so ein grober Überblick darüber. Gold ist irgendwie wichtig. So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Geldsystem. Also sprich, wir kennen den Euro bei uns. Was aber vielleicht auch nicht alle wissen, ist, dass da eigentlich noch was anderes dahinter steckt. Nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Alliierten ein stabiles Weltfinanzsystem etablieren, neu aufsetzen, weil sich nämlich ja in den 20er und 30er Jahren, das hat man alles in der Schule mal gehört, wirklich schlimme Finanzkrisen abgespielt haben. Die Hyperinflation Anfang der 30er Jahre, dann und dieser Black Friday irgendwie Anfang der 20er Jahre, Entschuldigung, Hyperinflation. Dann diese Finanzkrise ausgelöst durch den Black Friday, der war, glaube ich, 1929. Es gab Währungskriege, also da war richtig viel Unruhe auf der ganzen Welt durch irgendwie nicht funktionierende Finanzsysteme. Und man hat sich gedacht, naja, wenn es eh schon die ganze Welt so einen Krieg hinter sich hat, setzen wir mal was ganz Neues auf. Und das war das sogenannte Bretton Woods-Abkommen. Das haben sie 1944 beschlossen. Und vom Grundkonzept her war das so, dass der Dollar an Gold gebunden wurde, das heißt mit Gold gedeckt war. Jeder Dollar hatte quasi als Backup, also das Gold. Und zwar hat man festgelegt, dass 35 Dollar eine Unze Gold entspricht oder entsprechen. Ne? Also 35 Dollar war damals der Wert für eine Unze Gold. Jetzt wirst du vielleicht schon irgendwie dich kurz fragen, so wie jetzt, was? Weil ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Aktuell kostet eine Unze Gold 4.000 Dollar. Das ist ja ein bisschen seltsam, ne? Also, mal schauen, ob wir da noch hinkommen, warum das jetzt so ist. Also, der Dollar wurde mit Gold gedeckt. Und dann haben sie sich ausgedacht, dass alle anderen Währungen nicht etwa auch mit Gold gedeckt waren, sondern an den Dollar gekoppelt waren. Also indirekt an Gold. Also das ist wichtig zu verstehen. Der Dollar ist an Gold gebunden worden. Und die wichtigsten anderen Währungen der Welt sind an den Dollar gekoppelt worden. Also nur, sage ich jetzt mal, indirekt an Gold. Und damit wurde der Dollar das zentrale Herzstück dieses gesamten Geldsystems. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum es heute so viele Verwerfungen gibt um den Dollar. Das würde jetzt hier deutlich den Rahmen sprengen, aber nimm das einfach schon mal mit. Warum hat man das gemacht? Die Goldbindung hat eine Grenze gesetzt. Die Regierungen konnten damit eben nicht beliebig viel Geld drucken, weil sie sonst ihre Dollarbestände und damit ihren Goldanspruch gefährdet hätten. Was bedeutet das? Die Regierungen hatten das Recht, jederzeit ihre Geldbestände bei den USA in Gold umzutauschen. Das heißt, die USA mussten Gold lagern. Und vielleicht hast du schon mal von Fort Knox gehört. Das wusste ich auch lange nicht. Tatsächlich war das Goldlager, was diese ganze Währung stabilisieren sollte. Ne? Alle anderen Währungen hatten durch den Dollar quasi, das war, also der Dollar ist quasi so eine Art Schuldschein dann gewesen für den Anspruch auf dieses Gold. Ist kompliziert, aber ich nehme es mal einfach so mit, dass dies alles miteinander verbunden war, Gold irgendwie das gedeckt hat und durch diese Golddeckung die Währung eben nicht beliebig ausgebreitet, ausgedehnt, aufgeblasen werden konnte, so wie ich es schon in der letzten Folge besprochen habe. Das, ne, hat damals Vertrauen und Stabilität in dieses ganze Währungssystem gebracht und hat auch lange Zeit ziemlich gut funktioniert. So, dann kam der Vietnamkrieg und die USA haben sich übermäßig verschuldet. Und 1971 hat dann der amerikanische Präsident Nixon, das ist ein sehr wichtiger Moment in der Geldgeschichte, diesen Dollar vom Goldstandard losgelöst. Hat also gesagt, und damals hat er gesagt, vorübergehend lösen wir das jetzt auf, weil wir müssen mehr Dollar drucken, herstellen, in Umlauf bringen, damit wir den Krieg finanzieren können. Ja, ist krass, oder? Und damit haben sie natürlich nicht nur den Dollar von dieser Goldbindung abgelöst, sondern alle anderen Währungen natürlich auch. Ab diesem Moment war Geld nicht mehr gedeckt, wie man sagt. Es war nicht mehr begrenzt. Es gab keine Grenze nach oben mehr. Und das galt eben für alle Währungen. Das heißt, seit 1971 kann Geld unbegrenzt geschaffen werden, ohne dass es nach oben in irgendeiner Form gedeckelt ist, ohne dass es eine Substanz hat, die dahinter liegt, ohne dass es einen tatsächlichen Wert hat. Und heutzutage, ne, in unserem Computersystem kann man einfach durch Tastendruck Geld entstehen lassen. Und das ist das, was die meisten nicht wissen. Man denkt immer irgendwie, naja, da steckt schon irgendwas dahinter. Es ist eine Währung, die irgendwie eine Substanz hat. Nein, seit 1971 ist da keine Substanz mehr dahinter. Und das ist auch das, was wir alle heute spüren. Deswegen erzähle ich das, weil es so wichtig ist, das zu verstehen. Jetzt, nach dieser Vorrede, kommen wir zu den eigentlichen Learnings, die ich vorhin schon angekündigt habe. Also Learning 1, Geld ist ein Glaubens- und Vertrauenssystem. Hier fangen wir nochmal ganz von vorne sozusagen an. Wir alle nutzen Geld jeden Tag, ne, geben es irgendwie aus, inzwischen in der Regel digital. Zum Beispiel nochmal der Friseur, der liegt bei mir demnächst an. Ja, ich gehe hin, meine liebe Freundin, die meine Friseurin ist, ne, schneidet mir eine Stunde lang die Haare. Sie konzentriert sich, sie gibt sich Mühe, am Ende sehe ich gut aus und sie bekommt von mir, in der Regel bezahle ich mit Karte, aber ne, man könnte ja auch einen bunten Papierschein in die Hand drücken. Auf jeden Fall bekommt sie in irgendeiner Form Geld. So, aber jetzt macht ihr das nochmal klar, das ist entweder irgendein Papierzettel, auf dem ein Betrag steht oder mehrere, oder irgendeine digitale Zahl, die bei ihr irgendwie verbucht wird. Da ist nichts weiter dahinter. Das kannst du an sich nicht essen, das macht dich nicht warm, das ist kein Dach über dem Kopf, das ist nur, ja, was ist es eigentlich? Es ist der Glaube daran, dass das, was wert ist, ne? Beide sind zufrieden, ich habe meine Frisur, sie hat diesen Schein oder diese Zahl und wir wissen, sie kann jetzt mit dieser Zahl, die sie auf ihrem Konto gebucht hat, irgendwo anders damit wiederum irgendetwas erwerben, irgendeine Dienstleistung nutzen, ein Produkt kaufen, Lebensmittel kaufen, was auch immer. Wir wissen oder glauben, dass das so ist, weil es festgeschrieben ist. Und das ist halt das, was auch viele nicht wissen. Es ist nur ein Glaubenssystem. Es steht kein aktueller Wert mehr dahinter, weil Nixon diesen Goldstandard aufgehoben hat. Und insofern ist das heute wirklich nur noch der kollektive Glaube, der dieses Geldsystem funktionieren lässt. Es ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Natürlich ist es alles mörderkomplex und steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Aber das ist trotzdem was, was, als ich das so angefangen habe zu verstehen, mich erstmal so wirklich auch schockiert hat, weil, ne, man denkt immer so, ja, das ist alles selbstverständlich und so. Aber ich habe zum Beispiel gerade ein Interview gehört, wo jemand erzählt hat, die Hyperinflation oder das Kollaps des Finanzsystems in Argentinien. Und er hat das halt wirklich so erzählt. Am Abend war er noch feiern im Club. Das ist irgendwie 2002 war das, glaube ich. Kannst du gerne mal recherchieren. Er war noch feiern im Club. Ganz normales Leben. Autos sind gefahren. Ne, ist irgendwie nach Hause gegangen. Und am nächsten Morgen waren alle Banken geschlossen. Konnte es kein Geld mehr abheben. Und innerhalb von 4 Stunden hat niemand mehr irgendwo diesen argentinischen Peso akzeptiert. Niemand wollte den mehr haben, weil der nichts mehr wert war. Innerhalb von 4 Stunden. Was da genau dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand diese Erzählung gerade nochmal wirklich schockierend, weil wir uns das nicht klar machen, wie sensibel dieses System eigentlich ist und dass es wirklich nur auf guten Glauben sozusagen basiert. Und in dem Moment, wenn irgendwie jemand sagen würde, ja, aber ist das wirklich noch was wert? Ne? Funktioniert dieser Euro jetzt in unserem Fall überhaupt noch? Wenn das kippt, dann kann hier genau das Gleiche passieren. Und das machen wir uns in den wenigsten Zeiten und überhaupt machen wir uns das nicht wirklich klar. So, ich glaube aber, ich habe dir das jetzt einigermaßen klar gemacht. Ich hoffe zumindest, dass das irgendwie bei dir jetzt schon mal so ein Aha, oh mein Gott, ausgelöst hat. So ging es mir, wie gesagt, jedenfalls, als ich das verstanden habe. So, jetzt ist aber die zweite Frage, wo kommt das Geld eigentlich her? Also das, was ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt habe, es wird irgendwie gedruckt und so. Was passiert denn da eigentlich? Ich weiß nicht, was du denkst, wo das herkommt. Ich habe früher, bevor ich mir das alles so mal genauer angeschaut habe, irgendwie gedacht, naja, wir sind hier in der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es eine Bundesbank und die wird halt immer irgendwie eine bestimmte Menge an Geld in Umlauf bringen und dann ist das halt im Umlauf und dann verdient man sich das und dann gibt man das wieder aus und der andere, ne, hat das dann und kann das auch wieder ausgeben. Und dann gibt's ja irgendwie noch die EZB, die Europäische Zentralbank, da habe ich dann gedacht, okay, und die sind halt jetzt irgendwie für den Euro zuständig und haben da wahrscheinlich irgendwie nochmal so eine übergeordnete Struktur, die das dann in den einzelnen Ländern regelt und dass der Euro da irgendwie stabil bleibt. Naja, wie gesagt, das war alles, bevor ich mich sowohl mit dem Eurosystem als überhaupt mit dem Geldsystem angefangen habe zu beschäftigen. Denn beides stimmt nicht. Geld entsteht durch Schulden. Stellen wir mal vor, du gehst zur Bank, weil du eine Wohnung kaufen möchtest oder ein Haus bauen möchtest und gehst zur Bank und sagst, ich möchte einen Kredit, 300.000 Euro. So, jetzt hast du wahrscheinlich die Vorstellung, dass die Bank, okay, also dass die Bank jetzt irgendwie in den Tresor geht und dir Bargeld rausholt und auf den Tisch legt, das wissen wir schon lange, dass es so nicht mehr ist. Aber vielleicht denkst du so im übertragenen Sinne ist das irgendwie so, dass sie da irgendwo so eine Art digitalen Tresor hat, wo sie ihr Vermögen hat, die Bank. Und da geht sie halt hin und überweist dir quasi digital aus ihrem Bestand 300.000 Euro. Und dann musst du es halt irgendwie wieder zurückzahlen. So habe ich das früher immer gedacht. Nee. Was die Bank macht, sie prüft, ob du irgendwie die Chance hast, das irgendwann wieder zurückzuzahlen, klar. Und dann trägt sie einfach in ihrem Computersystem ein, dein Konto plus 300.000 Euro. Und in diesem Moment entsteht dieser Betrag an Geld. Dieses Geld gab es vorher nicht. Das wird nicht jemand anderem weggenommen, es wird nicht irgendwie umgebucht, sondern es wird in dem Moment neu erzeugt. Das ist verrückt, oder? Also, ich fand das schockierend und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt auch denkst, das kann ja auch gar nicht sein und wie soll denn das funktionieren? Und natürlich, es ist alles wieder wie immer ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter, aber vom Grundprinzip her ist das genau so. Und übrigens, wenn Staaten Schulden machen, ist es ein bisschen komplexerer Vorgang, weil das über Staatsanleihen und sowas geht. Aber vom Grundprinzip her ist es das Gleiche. Wenn Herr Merz also sagt, okay, wir machen jetzt ein Sondervermögen von 1 Billion Euro, also 500 Millionen für Infrastruktur und was weiß ich, was er da gesagt hat, und irgendwie noch 500 Millionen für die Kommunen, ist jetzt erlaubt, die dürfen irgendwie in der Höhe nochmal zusätzliche Schulden machen. Dem Moment, wenn die Schulden machen, wird, wie gesagt, über ein bisschen komplexeres System neues Geld in Umlauf gebracht. Und jedes Unternehmen, das Schulden macht, und jede Privatperson, die Schulden macht, bei der Bank ist wichtig, die Banken vergeben die Kredite, das erzeugt jedes Mal neues Geld. So, und damit kommen wir zum dritten Learning, denn jetzt denken wir das mal weiter. Du musst irgendwann dieses Geld zurückzahlen. In der Regel hast du aber Zinsen zurückzuzahlen. Sagen wir mal, über 10 Jahre, Vertrag abgeschlossen und am Ende zahlst du nicht 300.000 Euro zurück, sondern 330.000 Euro. Das ist jetzt eine fiktive Zahl. Es wurde aber an Geld nur 300.000 Euro geschaffen. Diese 30.000, die sind nicht geschaffen worden. Wenn du jetzt das Geld zurückzahlst, wird das Geld tatsächlich wieder gestrichen. Es wird also wieder aus dem System genommen. Aber die Zinsen, die müssen irgendwo herkommen. Die sind nicht mit existent. Sonst wäre es ein simpler Kreislauf, wird irgendwie erzeugt, wird wieder zurückgezahlt, wird wieder gestrichen, alles gut. Aber die Zinsen müssen irgendwo herkommen. Und man denkt jetzt, den muss er halt durch seine Arbeit, die irgendwie verdienen, durch irgendwelche Einnahmen, die er macht und nimmt dafür irgendwie das Geld, was halt schon bereits im Umlauf ist. Ja, aber das funktioniert halt nicht, weil alles Geld, das im Umlauf ist, letztendlich auf Schulden basiert und diese Zinsen immer nicht mit erzeugt werden. Das heißt, es müssen immer neue Schulden da sein, damit überhaupt die Zinsbeträge bezahlt werden können. Und ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und ich glaube, bis ins Kleinste habe ich es auch immer noch nicht ganz begriffen, weil das so absurd ist, sich vorzustellen, dass dieses System mit den Zinsen dazu führt, dass eben immer mehr Geld in Umlauf kommen muss. Aber es ist halt ganz wichtig, das zu verstehen. Und dadurch entsteht eben eine Spirale, die dazu führt, wo wir jetzt sind. Nochmal, die Kredite werden vergeben, welchem Stil auch immer, Neues Geld entsteht da. Die Kredite werden wieder zurückgezahlt, dieses Geld verschwindet wieder. Die Zinsen müssen aber auch bezahlt werden, dafür braucht es zusätzliches Geld. Und dieses zusätzliche Geld kann nur entstehen, wenn wieder neue Kredite vergeben werden. Das heißt, wir sind in diesem Schuldensystem gefangen. Es kann nicht anders funktionieren. Übrigens, hat mir meine Mama vor kurzem erzählt, war früher im Christentum und ich glaube im Islam ist es sogar immer noch so, ich weiß nicht genau, also in einigen Religionen waren Zinssysteme früher verboten, waren eine Sünde. Ja, jetzt wissen wir warum. So, wir wissen also jetzt, Geld ist ein Schuldgeldsystem, hängt in einer Schleife fest, in der immer mehr Geld gedruckt werden muss. Also, unser System ist so gebaut, dass es immer weiter wachsen muss. Und das ist der Grund für dieses ganze höher, schneller, weiter, was wir erleben. Und auch hier, es ist letztendlich auch hier eine Exponentialkurve mit den Zinsen, Zinseszins, ne? Vielleicht schon mal gehört. Das heißt, das, was wir erleben, dieser ganze Stress basiert auf diesem Geldsystem. Und das ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine böse Absicht ist, sondern es hat sich das irgendwie so etabliert. Und seitdem das auch digitalisiert wurde, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der viel zu wenig durchdacht wird. Was passiert, wenn du es halt wirklich auf Knopfdruck, nicht mehr, ne, durch Drucken von Geldscheinen das Geld herstellen kannst, sondern es ist einfach jetzt beliebig vermehrbar. So, jetzt ist aber das Problem, noch das weitere Problem, was da jetzt zum Tragen kommt, ist das, was ich in der letzten Folge angedeutet habe, nämlich Inflation. Was passiert denn, wenn immer mehr Geld in Umlauf kommt? Und ich habe auch das lange Zeit nicht so richtig durchdrungen, habe aber vor kurzem einen Vortrag gehört von einem Professor, der das mit seinen Studenten sehr anschaulich durchgeht, indem er eine Art Spiel mit denen veranstaltet. Und ich möchte dir das kurz erzählen, weil das für mich so wirklich so ein ach so Aha-Moment war. Und zwar macht er das so, dass er irgendwie eine bestimmte Menge an Snacks, hat er gesagt, irgendwie in die Mitte vom Klassenzimmer steht und dann eine bestimmte Menge an Geld sozusagen an die Studenten verteilt und sagt, ne, wir machen jetzt eine Auktion. Ihr dürft mit dem Geld, das hier in Umlauf ist, auf diese paar Snacks, die hier stehen, bieten und der, ne, der am meisten bietet, der gewinnt. Und dann bieten alle und dann am Ende haben alle die Snacks einen Preis. Angebot und Nachfrage. Ganz einfach. So, dann sammelt er das alles wieder ein und bringt die doppelte Menge an Geld unter die Studenten und macht das Gleiche nochmal. Es sind dieselben Snacks, aber die doppelte Menge an Geld. Und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, was passiert bei einer Auktion. Ne? Es wird wieder geboten, geboten, geboten und am Ende kosten die Snacks alle das Doppelte. Ich fand das super gut erklärt, wie das funktioniert. Das ist Angebot und Nachfrage. Und wenn mehr Geld für die gleiche Menge an Gütern im Umlauf ist, werden die Güter, werden die Produkte, werden die Dienstleistungen, was auch immer, teurer. Ne? Weil mehr Geld für die gleiche Menge einfach im Umlauf ist. Und es ist eben so, dass seit vielen Jahrzehnten die Geldmenge so ausgeweitet wird. Und ich blende jetzt mal eine Grafik kurz ein, wo man sieht, wie der Euro in den letzten Jahren an Geldmenge gewachsen ist. Dass du nur mal so einen Eindruck davon bekommst. Und es ist völlig offensichtlich, dass gerade in Europa dieser wachsenden Geldmenge nicht ein entsprechender Zuwachs an Gütern, Industrie, Dienstleistungen und was auch immer irgendwie entgegensteht, sondern das Einzige, was da deutlich wächst, sind eben die Kosten, die der Staat ausgibt. Und deswegen nehmen die ja auch noch die ganze Zeit Schulden auf. Und deswegen wächst ja diese Geldmenge. Also je mehr Geld im Umlauf ist, desto teurer werden die Produkte. Und da sind wir einfach jetzt schon an dem Punkt, wo das so zuschlägt, dass man das wirklich spürt. Das System funktioniert seit Anfang der 70er Jahre so. Aber, ne, siehe Exponentialkurve, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, jetzt erst kommt es halt in einen Bereich, wo das nicht mehr so schleichend ist und man das irgendwie einfach so als normal hinnimmt, sondern wo es halt anfängt, richtig, richtig weh zu tun. Dazu kommen dann die Effekte, die ich in der letzten Folge alle schon erzählt habe, die das dann eben noch beschleunigen. Und das ist das, was wir als Inflation wahrnehmen. Das ist Inflation. Wie wir Inflation merken, habe ich in der letzten Folge auch schon ausführlich beschrieben, haben vielleicht noch mal so ein paar Stichworte dazu. Die Preise steigen und zwar inzwischen schnell. Es wird immer schwieriger, Vermögen aufzubauen, weil wenn du irgendwie 100.000 Euro auf deinem Konto liegen hast und das 10 Jahre später irgendwie nur noch, sagen wir, 90 oder 80.000 Euro wert ist, Kaufkraft schwindet, ne, wird es immer schwieriger, hier dagegen zu halten. Weil alles teurer wird, müssen in der Regel inzwischen beide Elternteile arbeiten, um den Lebensstandard zu halten, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Häuser, Wohnungen, Wohnen generell wird immer teurer. Kinder kosten zunehmend Geld, weil dieses höher, schneller, weiter eben auch diesen Konsumismus, dieses ganze Konsumdenken natürlich befördert, ne? Und auf das fallen wir natürlich rein, weil wir irgendwie das eben nicht hinterfragen, ne? Das heißt, irgendwie der ganze Konsum, den wir irgendwie den ganzen Kram, den wir als Familie irgendwie denken haben zu müssen, ist alles auch wiederum, ne, auf dieses Geldsystem zurückzuführen. Und am Ende, und da sind wir, glaube ich, gerade, bricht eben so dieses Sicherheitsgefühl von Familien weg. Na, da ist so dieses Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Wie soll ich jetzt über die Runden kommen? Wie soll ich irgendwie, wenn meine Kinder groß sind, denen was bieten? Und vor allen Dingen, wie soll ich irgendwie mit meiner Altersvorsorge hinkommen? Das alles sind die Sorgen und die belasten uns in den Familien. Und nicht, weil irgendwie, ne, du dich nicht organisieren kannst, ist das eine Belastung, sondern weil das alles mitschwingt, weil das eine Scheißenergie ist, mal unter uns gesagt, die uns die ganze Zeit Lebensenergie kostet, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wir geben unsere Zeit und unsere Energie, kriegen dafür einen Wert, der permanent entwertet wird. Das ist der wichtige Punkt, das zu verstehen. Wir arbeiten, wir kriegen einen Wert, aber der ist nicht mehr stabil. Und das ist das, was wir spüren, warum wir so gestresst sind, warum wir immer mehr tun müssen, warum wir immer mehr kaufen müssen, warum das alles immer mehr wird und wir am Ende immer weniger haben. Und das ist das, was du wirklich heute mitnehmen solltest. Das wirkt sich auf so vieles aus, wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unser gesamtes gesellschaftliche Leben hat, wird's echt krass. Genau das werden wir tun in den nächsten Folgen. Und nochmal, ich will dir natürlich hier nicht jetzt nur Angst machen und alles schlecht reden. So ist die Welt nicht. Wir haben wahnsinnig viel Gutes. Wir haben immer noch ein Land, in dem ziemlich viel noch funktioniert. Und vor allen Dingen gibt es ja auch Entwicklungen, die uns aus diesem Kreislauf, aus dieser Spirale befreien können. Und das wird das sein, worüber es hier im Podcast geht. Ich möchte dir zeigen, dass du jetzt schon Schritte unternehmen kannst, um dich aus diesem System langsam, aber sicher loszulösen. Und zwar zum einen mental. Nochmal, es wird hier nicht um Anlagestrategien in erster Linie gehen, sondern es geht um deine mentale Lösung aus diesem System. Und dazu muss man es halt erstmal gehört haben und im besten Fall auch noch verstanden haben. Ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt. Und zum anderen kannst du aber auch natürlich schon anfangen, finanziell, also mit deinem Geld, andere Wege zu gehen, als man es bisher gemacht hat. Und auch hierüber werden wir natürlich ganz viel sprechen. So, ich hoffe, du konntest diese 3 Learnings von heute einfach mal jetzt so auf dich wirken lassen. Wie gesagt, Geld ist nur ein Vertrauenssystem und das Vertrauen, glaube ich, insgesamt wackelt gerade sowohl in den Dollar als auch in den Euro. Das ist eine spannende Phase in unserer Geschichte. Zweitens, unser heutiges Geldsystem ist ein Schuldgeldsystem. Und Drittens, es muss die Geldmengenausweitung die ganze Zeit passieren, damit es überhaupt noch funktioniert. Und das führt eben zur Kaufkraftentwertung, zur Inflation. Und das führt zu dem Stress, den wir vor allen Dingen in den Familien erleben. Es ist nicht deine Schuld. In diesem Sinne verbleibe ich erstmal. Hör gerne gleich in die nächste Folge rein, die ist auch schon online. In der vierten Folge erzähle ich dir, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und seit wann ich da jetzt wirklich so intensiv mit drin bin und welche Lösung ich für mich, für meine Familie entdeckt habe, zusammen mit meinem Mann und ja, wo wir da heute bei diesem Thema stehen. Das alles in der nächsten Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und bis dahin alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.